Ich hab noch mal geguckt, philosophisch. Darf ich hier was Philosophisches einstreuen?
Ja, ja.
Ja. Vielleicht können wir ja auch mal.
Stammtisch der Philosophie.
Ja, sehr, sehr gut. Neues Format.
Stammtisch. Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal verändern.
RefLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter bei der Zeitung Reformiert und bei mir ist der Andi Loos von Fokus Theologie.
Ich bin happy, mit dir hier im Studio zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Genau, wir reden über Weihnachten und Advent und zuerst reden wir über deine Adventsallergie, Andi. Tell me.
Meine Adventsallergie. Es ist okay, wenn ich
sage... Du kannst es nicht mehr hören, gell?
Ja, aber es hat zu tun mit meiner persönlichen Situation. Das möchte ich vorweg schicken. Also wenn jetzt ein paar kritische Töne über Advent und Weihnachten kommen. Ich habe ja im 23 leider meine Frau verloren und habe da zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, dass ich mir wie ein Fremdkörper in diesen ganzen kirchlichen Veranstaltungen vorkam. Und das hatte natürlich damit zu tun, also da fehlt jetzt jemand und jetzt bist du irgendwie gezwungen, da Weihnachten zu feiern und weißt erstmal gar nicht wie. Dann gehst du in die Kirche, merkst zum ersten Mal, was du bis dahin gar nicht gemerkt hast, dieses Fest der Liebe, dieses Fest, was für Familien ganz, ganz wichtig ist, was du bisher voll Freude gefeiert hast. Urplötzlich willst du das gar nicht. Und dann erinnere ich mich, hatte ich letztes Jahr auch eine Riesendiskussion mit meinen Eltern, weil ich einfach gesagt habe, ey Leute, wie lange wollen wir uns das noch anhören, dass Gott kommt und dass wir Hoffnung haben. Das kommt ja jetzt seit 2000 Jahren in der Endlosschleife, dass Gott auf uns zukommt, Advent und so. Die Ankunft Gottes bei uns, ja wo denn, wie denn, was denn? Ich sehe nicht, er liefert nicht. Also da war ich ziemlich auf Krawall gebürstet, erstmal so ganz persönlich. Und ich finde aber so eine Allergie, ja, ich finde einfach, diese Enttäuschung an Weihnachten hat ja nun auch nur schon damit zu tun, dass wir unsere ganze Resonanzsehnsucht wie in dieses Advent und Weihnachten auch hineinpacken. Und da glaube ich, sind manche Enttäuschungen bei vielen Leuten auch schon vorprogrammiert. Von daher habe ich zurzeit eher ein bisschen Schwierigkeiten damit.
Ich würde beim ersten anfangen, weil ich glaube, das ist eine Erfahrung, wo ganz vielen Menschen gemeinsam ist. Also, dass jemand fehlt an Weihnachten, dass man nicht mehr weiss, wie feiern. Ich habe das, ich glaube, das ist eine Lebenserfahrung, bei mir als Kind hat man sich vielleicht noch nicht so Gedanken gemacht darüber, aber die Erfahrung, dass irgendwann Weihnachten kommt, wo jemand ganz schmerzhaft fehlt, das ist, glaube ich, ja, eine Lebenserfahrung. Und ich habe das ganz stark gehabt, als mein Vater gestorben ist, vor mittlerweile 12 Jahren. Und ich habe es aber irgendwie anders erlebt, als du jetzt beschreibst. Sondern mir hat das sehr geholfen, natürlich redet man ja dann in der Familie darüber, wie beginnen wir Weihnachten, wenn die Stimme, die die Weihnachtsgeschichte immer gelesen hat, fehlt. Ja. Und das habe ich sehr eine schöne Erfahrung gefunden, über das können reden, auch im Vorfeld können reden. Wie machen wir es? Wir haben uns dann entschieden, es wieder gleich zu machen. Und das habe ich etwas unglaublich Schönes gefunden. Gerade das Überdauern von dieser Weihnacht, die bei uns gewachsen ist, wie wir sie feiern. Wo ja dann, eben das ist ja das Schöne zum Erleben, manchmal auch mehr Menschen dazukommen, Kinder, Partner, Partnerinnen, wer auch immer. Also es wächst und es gibt eine schmerzhafte Lücke, aber auf diese Lücke können zu schauen und darüber zu reden und auch das Traurigsein zuzulassen, gerade wenn die Kerzen brennen. Das habe ich etwas Unschönes gefunden und mir ist dort so ganz bewusst geworden, dass es vielleicht eben doch nicht einfach ein Zufall ist, dass bevor die Adventszeit anfängt, der Ewigkeitssonntag ist,
ja,
wo ja auch Lichter angezündet werden.
Ja.
Im sehr dunklen Moment, ein erinnernder Moment. Und der Übergang von der Ewigkeitssonntagkerze zu der Adventskerze, der ist mir, ich glaube, das ist kein, man kann sagen, das ist ein zeitlicher Zufall, dass das Kirchenjahr dort fertig ist und neu anfängt. Aber ich glaube, das ist kein Zufall. Also für mich hat sich das ganz stark gespiegelt. Und das habe ich sehr eine schöne Erfahrung gefunden.
Ich vermute jetzt, so wenn ich deinen Worten lausche, auch dass auf mich da noch ein Prozess wartet, den ich durchschreite. Weil letztes Jahr war es bei uns auch so, ich habe es als wohltuend empfunden, mit meinen Kindern darüber zu sprechen, wie wollen wir Weihnachten gestalten. Wir hatten aber alle einen hohen Respekt davor und haben dann gesagt, definitiv nicht so wie immer. Weil wir irgendwie auch so, glaube ich, den Schmerz ein bisschen umschiffen mussten. Was ich jetzt bei dir so berührend finde und auch so heilsam ist, dass du sagst, ja, wer sagt denn eigentlich, dass Weihnachten und solche schmerzhaften Erfahrungen, die Lücke, die offen bleibt, dass das nichts miteinander zu tun hat? Doch, das hat was miteinander zu tun.
Das glaube ich ganz fest. Dass das
und war anscheinend ja auch für dich, für euch in dem Prozess des Trauerns und so weiter enorm hilfreich. Und ja, ich wünsche mir das eigentlich, dass diese Weihnachtserfahrung auch noch auf mich wartet. Ich frage mich gerade halt, warum bin ich so konditioniert, dass ich denke, Weihnachten, ja, da möchte ich mal sozusagen eintauchen in so eine flauschige, in so eine friedvolle, in so eine ruhige Atmosphäre, so ein Alternativprogramm zum stressigen Alltag davor und danach. Ach, ne? Wahrscheinlich ist es das, was irgendwie schon da liegt, der Hase sozusagen in der Weihnachtspfeffernuss. Finde ich interessant, das zu integrieren und zu sagen, das gehört zusammen. Ist ja eigentlich auch, wissen wir ja von den Geschichten her, also die biblischen Weihnachtsgeschichten sind in gewisser Weise keine tollen Weihnachtsgeschichten. Da gehört das Schmutzige, das Verdorbene, das Böse, das Nicht-Happy-End gehört ja da auch schon mit dazu.
Ja, genau. Und wenn ja keine Angst und da wäre, müssen wir ja nicht die ganze Zeit fürchtet euch nicht. Also es fürchtet euch nicht, sagt mir ja nur in eine Welt an Menschen gerichtet, wo man davon ausgeht, dass sie Angst haben und durchaus zu Recht Angst haben. Und ich glaube auch nicht, dass die Angst irgendwie verschwindet mit dem fürchtet euch nicht. Ich stelle mir vor, dass die Hirtinnen und Hirten sehr ängstlich zu dem Stall laufen durchs Dunkle. Aber sie machen sich auf. Sie die Angst erstarrt. Also sie erstarren nicht vor Angst. Aber sie machen sich auf und ja, überwinden aber die Angst in dem Sinne nicht. Ich glaube, die ist nicht weg. Die kommt mit. Sonst es steht nicht um, sonst so viel fürchtet euch nicht.
Ja, ich bin jetzt, ich habe einige Gespräche gelauscht oder war in Gesprächen beteiligt, wo ich ein bisschen so eine spätmoderne Version dieser Angst kennengelernt habe. Auch hier im RefLab haben wir uns mal kurz drüber unterhalten. Ja, wie verbringt ihr Weihnachten? Und da war bei vielen doch so eine ordentlich spürbare Angst. Oh, da geht's zurück in die Familie. Und da gibt's Eskalationspotenzial. Da gibt's echt Konfliktpotenzial. Also so mein Tipp, weil ich fand das total toll, sich mal hinzusetzen und wirklich darüber zu sprechen und zu sagen, ja, wenn wir da alle zusammenkommen und vielleicht sogar mal wieder für einen ganzen Tag mit Übernachtung oder so, das sind ja oft tolle Familientreffen, aber sich mal überlegen, das ist in den vergangenen Jahren öfters mal schiefgegangen, sich schon mal vorbereiten oder auch jetzt von Leuten, die wirklich als Single das bewusst auch begehen, da kann auch was eskalieren, wenn ich mit meiner Seele alleine bin und mit mir selber vielleicht nichts anzufangen weiß, fand ich irgendwie eine tolle Vorbereitung auf Weihnachten, sich mal zu überlegen, das ganze Ding hat auch Konflikt und was weiß ich für eher fragwürdige Möglichkeiten, die da auf uns zukommen können.
Ja, eben. Und auch, wenn wir beim Anfang sind, wenn man merkt, es ist nicht mehr so wie immer, wir sind nicht mehr gleich zusammengesetzt wie immer, das weckt ja auch Angst. Also es ist ja auch nicht so, dass die Lücke, übrigens, das ist ja auch eine Erfahrung, das geht ja nicht weg. Also das Fehlen von jemandem, das verschwindet nicht. Das ist nicht etwas, wo ja, nach 5 Jahren ist dann mal gut, sondern das kommt ja immer wieder. Und ja, das macht auch Angst. Also ich glaube, das fürchtet euch nicht. Haben wir in ganz vielen Situationen und Kontexten immer wieder nötig. Also ganz im Persönlichen und wenn wir auf die Welt schauen, im Moment sowieso.
Ich werde da zurzeit recht sensibel. Gestern habe ich mich mit einer sehr guten Freundin ganz spontan getroffen. Wir sind hier ein bisschen über den schönen Zürcher Weihnachtsmarkt im Niederdorf getingelt. Und da habe ich sie auch gefragt. Also sie ist auch schon seit längerer Witwe. Die überlegt jetzt allen Ernstes, ob sie da bei so einem Projekt der Heilsarmee mitmacht. Und einfach am Heiligabend sich da beteiligt mit Tellerwaschen, mit Kochen, mit Vorbereiten und um Leute zu empfangen. Ich fand das übrigens ganz stark, was ihr da im Reformiert gemacht habt, dass ihr da Leute, die wirklich in diesen, ich nenne es jetzt mal spontan, Lücken unterwegs sind, international, weltweit an Brennpunkten, dass ihr die befragt habt, zu bestimmten Weihnachtstexten Stellung zu nehmen. Das fand ich interessant. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, es ist interessant. Wir sind, also Kollegin von mir, Redaktionskollegin Cornelia Krause, hat mir einen Link geschickt zum Webinar von Mission 21, wo sie aus, glaube es sind drei verschiedene Leute aus drei verschiedenen Erdteilen, und das ist so gewesen, quasi die Bibel eben nicht eurozentristisch lesen, sondern aus unterschiedlichen Perspektiven. Und das habe ich grundsätzlich natürlich sehr interessant gefunden, aber hat mich dann plötzlich auf die Idee gebracht. Und das hat auch ein bisschen mit dem Podcast zu tun, den ich da gemacht habe, mit dem Tobias Brandner, diesen Sommer. Also Tobias Brandner ist ja Theologieprofessor in Hongkong. Und dort, so gegen das Ende des Gesprächs, sind wir stark darauf gekommen, dass er spürt, dass in seinem Kontext in Hongkong, in China, der Gap, wo wir ständig davon reden, ja, das sind alte Geschichten von 2000 Jahren oder das Alte Testament noch älter, da müssen wir zuerst einmal ganz viel erklären, um diese Lücke zu schliessen, dass das in seiner Erfahrung völlig weg ist. Dass plötzlich biblische Texte ganz präzise in eine politische Situation reinreden. Und zwar ganz ohne Gap. Und das ist mir dann wieder in den Sinn gekommen. Und habe dann einfach so plötzlich die Idee gehabt, warum, statt dass wir jetzt dem Webinar lauschen, versuchen wir es selber und überlegen uns, welche Leute aus welchem Erdteil könnten uns ganz kurz darüber erzählen, was die Texte bei ihnen auslösen, wie sie die lesen. Und dann haben wir eben zwei Leute sind von Mission 21, also Partnerkirche aus Südamerika, aus Afrika. Wir haben dann Pastorin aus Jerusalem haben wir gefragt, Theologin aus Belarus und eben der Tobias Brandner dann selber. Und wir haben ihnen einfach gesagt, wählt einen Text aus, den ihr adventlich leset. Also eben, es hat auch einen alttestamentlichen Text drin. Macht eine kurze Auslegung. Also so ein bisschen wie der Boldere-Text oder so, einfach noch ein bisschen kürzer. Und ja, mich hat wirklich sehr berührt, was da zusammengekommen ist. Wirklich.
Ich finde das interessant jetzt, wie Brandner diese Lücke schließt zwischen dem Text damals, tausende von Jahren alt, und heute, weil er eben sagt, da werden exakt die großen Herrscher, Augustus und so weiter, und die Unterherrscher werden genannt. Und er sagt, das ist genau unsere Situation in Hongkong.
Genau, er nimmt ja ganz bewusst so einen Text, den wir immer überlesen, den wir langweilig finden. Was sollen da die, wieso tun die das historisch da so verorten mit all den Herrschern?
Und er sagt, genau das ist der Clou, ne? Und mitten hinein. Und
genau, und er sagt, also zum Erklären einfach, er sagt, das ist genau das, was wir haben. Wir haben eine Zentralregierung in China, wir haben eine Provinzregierung da in Hongkong und die ist verbandelt mit einer religiösen Elite, wo quasi als Bindeglied ist und auch so ein Unterdrückungspotenzial hat. Oder? Er sagt, das ist eins zu eins unsere Situation.
Und wenn solche Menschen in solchen Kontexten sagen, Advent stiftet Hoffnung, Advent ermutigt, im Advent beginnt ein Licht zu leuchten, dann finde ich wirklich, die sprechen mit Autorität. Mhm. Das ist durchlebte Erfahrung, das ist Erfahrungswissen. Hier bei uns in der Schweiz kommt mir das manchmal kitschig vor, ganz ehrlich gesagt. Dass ich dann wieder an diese Fragen bin, wo ich mich jetzt ein bisschen auch dran aufreibe und sage, ja wo denn, ja wie denn? Das wird einfach so abstrakt behauptet, das ist dann so eine Kirchensprache, die das ist sehr gesalbt und das hat auch, das kann durchaus auch etwas Erbauliches haben, aber es ist so schnell wieder weg, wie es gekommen ist. Aber als ich diese kurzen, interessanten, süffigen Texte zu diesen Bibelstellen gelesen habe, dachte ich, hier sprechen Leute mit einer anderen Autorität.
Mhm. Ja, das ist mir auch so gegangen. Also ich finde auch gerade Natalia Wasilewitsch, Theologin und Menschenrechtsanwältin, die von Belarus beschreibt, wie Menschen einfach im Schutz von der Dunkelheit einander gut tun und dass dort Weihnacht ist. Und ja, das stimmt. Sie redet mit einer anderen, ich weiß nicht, über Autorität, aber sicher Glaubwürdigkeit. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Auch Zeli Azar aus Jerusalem, der sagt, wir müssen Zeuginnen vom Frieden werden. Das hat ganz eine andere Glaubwürdigkeit. Aber mir ist schon die Erfahrung auch, oder ist vielleicht der Sinn von diesen Texten, um zu sagen, hey, eben das sind Geschichten wo, oder Texte, wo eine ganz existenzielle Bedeutung haben können. Und auf anderer Ebene, ich bin nicht sicher, also die Erfahrung können wir ja auch machen. Es ist dann vielleicht nicht der politische Kontext, sondern es ist der persönliche. Es ist, wie einem die Geschichte bewegt oder wie man die hört, wenn eben die Stimme verstummt ist, die die einem immer erzählt hat. Das ist für mich durchaus auch eine Erfahrung, wo Weihnacht dann auch zum Leuchten kommt und mehr ist als einfach die Geschichte, die man immer wieder hört.
Ja, ich frage mich zurzeit, würde mich auch interessieren, was du dazu meinst, dass vielleicht so die Zeit für die ganz, ganz großen Hoffnungen, und da schließe ich auch irgendwie diese abstrakte große Hoffnung mit ein, ja, Gott kommt und dann wird alles gut. Ich glaube, es ist ziemlich unglaubwürdig. Das ist in dieser Zeit besonders unglaubwürdig. Vielleicht sogar dieses große Wort Hoffnung, weil viele Hoffnungen enttäuscht worden sind in den letzten Jahren. Und ich finde, man sollte jetzt nicht zu schnell sagen, ja, Hoffnung, das ist Mangelware. Und wir gucken jetzt mal, wo kommt die Hoffnung her? Und dann greift man in die theologische, kirchliche Trickkiste und sagt, ja, Hoffnung kommt da und daher. Sondern was ich in diesen Texten gefunden habe, das ist sozusagen das ist Hoffnung im Standby-Modus, nenne ich das mal. Das wäre für mich Trotzkraft. Also, dass Menschen überhaupt die Kraft haben, lebensunwürdige, ungerechte Situationen erstmal auszuhalten und nicht zu verzweifeln. Und dann in dieser Trotzkraft, in diesem Aushalten, vielleicht ist Zuversicht so die kleinere Schwester der Hoffnung, dass sie sagen, wir bleiben dran im Kleinen. Wir denken nicht das ganz Große, die große Hausnummer. Wir stiften aber hier in dieser Stadt Jerusalem, wo die Konflikte nun wirklich an der nächsten Haustür eigentlich entbrennen könnten. Wenn wir hier im Kleinen etwas schaffen, was mit Frieden zu tun hat und mit einem menschlichen Umgang, dann ist das doch eigentlich das Eigentliche, das ganz, ganz Große. Und das hat mir gut gefallen, dass ich gedacht habe, ist das nicht sehr adventlich und weihnachtlich? Der große Gott kommt mit diesem Skandal der Partikularität an einem Ort als ein Mensch in diese Welt. Der rockt das Dingen auch nicht. Da geschehen auch ganz, ganz viele kleine Dinge. Und es geschieht heute eben auch nicht einfach so, sondern es geschieht durch Menschenhand, durch Menschengeist, durch Menschenherzen. Es geschieht im Kleinen. Aber wenn man das mal addiert, was da alles weltweit jetzt in diesen Momenten geschieht, dann ist diese Liebe eine Macht. Aber ich glaube, wir haben den Blick ein wenig dafür verloren. Diese Beiträge können einem den Blick für dieses Kleine, hinter dem sich das ganz, ganz Große verbirgt, schön öffnen.
Ja, es ist interessant, als ich dir am Anfang zugelassen habe und jetzt bist du an einem anderen Punkt gelandet, habe ich mich gerade so intuitiv gestört an dieser Hierarchie. Von, was ist denn gross und was ist klein? Was ist die Grosshoffnung? Und was ist eben nur die kleinen Schritte? Wenn ich daran denke, was da passiert, also eben wenn von Belarus erzählt wird, dass da Menschen das Risiko auf sich nehmen, irgendwie als Extremistinnen brandmarkt zu werden, aber trotzdem einem Kind von einer politischen Gefangenen ein Weihnachtsgeschenk zukommen lassen, dann ist das doch nicht etwas Kleines, sondern es ist riesengroß.
Ja.
Und das nährt auch meine ganz, ganz grosse Hoffnung. Also, dass das möglich ist, dass man so prägt ist von einem, ich meine, das ist ja bei uns jetzt auch ein bisschen verschwunden, aber ich meine, Belarus, das ist ja grausam, was dort passiert. Ich meine, es ist ein stalinistisches Regime, das ja einfach kann schalten und walten, wie es will und immer noch an der Macht ist, nach skandalösen Wahlen sich einfach kann heben und wirklich ja, Menschen verschwinden lässt, irgendwelche Foltergefängnis, können wir uns gar nicht vorstellen. Und dass dort Menschen aus, ja, ob welche Quellen sie Kraft schöpft, ob das ihr Glauben ist oder etwas anderes, kommt ja am Schluss gar nicht so darauf an, glaube ich. Aber dass das noch möglich ist zwischen den Menschen, die Zuwendung, die Liebesdaten, also das finde ich riesengroß. Das finde ich viel grösser als irgendwelche politische Machtspiele, wo ich mir einigermaßen kann erklären und auch so ein bisschen nachvollziehen, warum das macht und aus einer sehr privilegierten Position rausgemacht wird. Also das ist im Vergleich zu dem sehr klein. Und ich glaube, das ist das. Also darum, ja, hat es für mich überhaupt nicht mit einer Enttäuschung zu tun, dass sich nichts bewegt, sondern es ist ja unglaublich, was sich dort bewegt.
Ich schließe mich dir da voll an. Was ich aber meinte, ist mir jetzt letztens nochmal aufgefallen. Ich hatte letzte Woche in der reformierten Kirche in Bettingen, da Basel-Stadt, den Adventsgottesdienst. Und als wir dann das Fürbittengebet gemacht haben, da kamen die großen Hoffnungen. Und die lauten ja, Gott schaffe Frieden in Belarus. Und bei diesen Gebeten, da zucke ich immer zusammen und sage, nee, habe ich eigentlich noch nie erlebt. Wie soll er das machen?
Ja, Frieden mit mir schaffen.
Genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Das meine ich. Das wäre so, dass in meiner herkömmlichen Vorstellung wäre, ja, das ist doch das Große. Ja, das wäre doch. Ne? Aber wenn ich mir dann mal konkret, wie soll er das machen? Soll er den Machthabern in diesen unterschiedlichen... Er macht es durch uns. Er macht es durch diese Leute, die da diese Texte geschrieben haben. Und deshalb schließe ich mich dir voll und ganz an. Das ist das ganz Große, dass das möglich ist. Und solche Begebenheiten, solche Dinge halten mir dann auch die Hoffnung wach und offen oder den Sinn für die Möglichkeit des Guten. Hoffnung habe ich für mich mal so definiert. Es ist der Sinn für die Möglichkeit des Guten, für die Möglichkeiten, die uns aus der Zukunft entgegenkommen. Und sowas zu erleben, hält mir diese Sinne wach. Und dann denke ich, wenn das möglich ist, wenn Menschen diesen Mut, diese Verwegenheit haben und sich so riskieren, dann kann sich das ausbreiten. Und was dann geschieht, keine Ahnung.
Ja, und ich glaube, wichtig ist schon, es ist ja nicht so, dass ich kann sagen, ja, das ist die grosse Hoffnung und jetzt ist gut. Oder dass ich die Verzweiflung ist ja, weiss nicht, vielleicht auch die Hoffnung, mit dieser Hoffnung sehr stark verwoben. Also die Verzweiflung darüber, wer unter die Räder kommt. Der Aufschrei, dass der Kindermord vom Herodes, das ereignet sich heute auch. Das gehört auch zu Weihnacht. Und auch an dieser Weihnacht wird das passieren. Und das ist ja für mich auch die Stärke von dieser schlichten Weihnachtserzählung. Wo man natürlich einmal nicht so weit erzählt am Heiligabend. aber wo ja gleich dazu gehört. Es ist ja nicht so, dass eben dann alles gut ist, sondern es passiert Schreckliches. Und über das und Flucht und das gehört alles auch zu dieser Weihnachtsgeschichte.
Ja. Ja.
Und das ist schrecklich und das ist ungerecht und das ist wirklich zum ehrlich Verzweifeln. Also das ist so und das gehört zusammen.
Hm. Ich hab noch mal geguckt, philosophisch. Darf ich hier was Philosophisches einstreuen?
Ja, ja.
Ja. Vielleicht können wir ja auch mal...
Stammtisch der Philosophie.
Ja, sehr gut.
Neues sehr Format.
Die Philosophin Hannah Arendt, die hat sich ja viel Gedanken gemacht über das Geheimnis des Geborenwerdens und hat dann so über Natalität ganz, ganz viel gesprochen. Und sie schließt einen Abschnitt in einem Buch, den schließt sie so ab, und sagt, dass man in der Welt Vertrauen haben und dass man für die Welt hoffen darf, ist vielleicht nirgends knapper und schöner ausgedrückt als in den Worten, mit denen die Weihnachtsoratorien die frohe Botschaft verkünden. Uns ist ein Kind geboren. Ich komme jetzt nochmal darauf zu sprechen, weil du am Anfang gesagt hast, Anfang und Ende unseres Kirchenjahres liegen einfach eigentlich meilenweit auseinander, haben nichts miteinander zu tun. In unserem Erleben sind die ganz dicht beieinander. Nach dem Ende, wir nennen es Ewigkeitssonntag, wo wir auf die Friedhöfe gehen, dort Lichter anzünden, der Toten gedenken, sie ehren und so. Da kommt eben der Advent. Und Advent bedeutet, jetzt mit Hannah Arendt gesprochen, also nicht nur den Anfang des Kirchenjahres, sondern ich würde mal behaupten, da hat auch Gott einen neuen Anfang gewagt, hat sich in einer bisher nicht dagewesenen Weise hineingeworfen in das Spiel der Welt.
Also ausgeliefert.
Ja, er hat in gewisser Weise auch absolut ausgeliefert, ne? Und hat gesagt, da mache ich mit. Da mische ich mit, das feiere ich, das erleide ich aber auch. Und ich fand das für mich jetzt sehr verheißungsvoll, da anzuknüpfen und zu sagen, ja, dann ist doch Advent auch so eine Aufforderung, hey, wir sind ermächtigt, weil auch wir geboren wurden, genauso wie das Weihnachtskind geboren worden ist. Auch wir sind durch unsere Geburt ermächtigt, immer wieder neu, im Kleinen wie im Großen anzufangen, auch mit etwas aufzuhören, wenn es nötig ist, und auch mit uns selbst was Neues anzufangen. Das finde ich fast noch die größte Herausforderung. Was fange ich mit mir selbst an? Also dieser Gedanke des Anfangs zu Advent, das finde ich eine heiße Spur, die ich gerne weiterverfolgen möchte.
Ja, was fange ich mit Mira und eben was fange ich auch mit diesen widerstrebenden Gefühlen an, eben zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Also wenn ich jetzt auf das Jahr zurückschaue, auf die Welt, was passiert ist in dem Jahr, also ich meine, das ist wirklich zum Verzweifeln. Und zugleich wissen wir jetzt nicht, wie geht es weiter. Wir haben eben in Syrien auch ein schreckliches Regime, das gefallen ist, wo man sich wirklich keine Vorstellung kann machen, wie grausam das war. Ich habe durch syrische Literatur irgendwie vom Kalifa da, der Tod ist ein mühseliges Geschäft, ein grossartiger Roman. Und ich glaube, bei Syrien kann man auch nur verstehen, dass man es nicht versteht. Also macht man sich keine Vorstellung und jetzt ist das weg und was kommt jetzt? Oder haben wir den Mut zum Hoffen oder sind wir aus Erfahrung, wie viele Regime das gefallen sind und dann ist das Chaos gekommen, dann ist der Dschihadismus gekommen. Haben wir keine Hoffnung. Und da sind wir ja auch so an einem Wendepunkt, wo die Gefühle völlig ineinander hineinliegen.
Mhm.
Ich glaube, das ist, was ich an Weihnachten eben, ja, was mich dort berührt und stark finde, ist, dass es eben gerade kein harmonisches Fest ist. Eben gerade kein, Also jetzt, wenn man die biblische Erzählung anschaut, es ist ja gerade nicht irgendetwas, das harmonisiert, irgendetwas, wo etwas glatt bügelt. Es ist das Staunen über, aber und zugleich das Verschrecken. Also die Hirten verschrecken ja ab dem Licht. Sie haben Angst vor dem Licht. Es ist alles da. Es ist das ganze Elend von der Welt da. Es ist die schreckliche der Krieg ist da. Es ist alles da. Und zugleich scheint etwas auf, wo einem ja, in Bewegung setzt und einem nicht lässt. Also Friederike Rass, Gesamtleiterin vom Sozialwerk Pfarrer Sieber, hat für uns im Reformiert jetzt den Weihnachtsbeitrag, Gastbeitrag geschrieben. Und mich hat dort der Gedanke überzeugt, Weihnachten sagt mir, es geht nicht darum, auf ideale Bedingungen zu warten, um das Gute zu tun oder um sich einander zuwenden, sondern mit dem, was wir haben, mit dem, was wir jetzt haben. Oder die improvisierte Stallgemeinschaft, die haben ja nicht gewartet, bis da alles schön eingerichtet ist und man kann Weihnachten feiern, sondern man hat mit dem, was man hat das gebracht, was man hat, und man hat angefangen, ohne zu warten, bis irgendwie sich rundum etwas einrichtet. Und das hat mich sehr überzeugt.
Ja, oft warten wir zu lange auf die perfekten Bedingungen, um etwas Neues anzufangen, um mit etwas zu starten. Und ich glaube, dass das Geheimnis, vielleicht auch so der Zauber des Anfangs, ist tatsächlich, dass man sagt, nee, jetzt folgen wir diesem Impuls und mitten hinein in die widrigsten Bedingungen, mitten hinein in die unmöglichsten Umstände, tragen wir etwas aus, lassen wir etwas auf die Welt kommen, in Analogie zu diesem mitten hinein in diese Umstände wagt Gott einen ganz besonderen Anfang. Anfang hat ja manchmal so ein bisschen auch so ein eigenartiges Image, ne, dass man sagt so, ja, wenn man neu anfangen muss, dann ist das ja irgendwie bisher auch, ja, was ist denn da alles schiefgelaufen und so. Das kann ja durchaus sein, dass man neu anfangen muss, weil es wirklich überhaupt nicht mehr weitergeht. Aber im Monopoly-Spielen ist es ja anders. Ne? Im Monopoly-Spielen bist du ja mitten im Spiel, ziehst eine Karte und da ist das neue Anfang, also das auf Losgehen, auf den Start wieder erneut gehen, ist ja ein Vorrücken. Es heißt in dieser Ereigniskarte, heißt es, rücke vor auf Los, auf Start. Ich bin dem mal nachgegangen. Viele Leute sagen, gehe zurück auf Los. Aber die Karte hat es noch nie gegeben in der Geschichte. Es gibt die Karte, gehe zurück ins Gefängnis. Das gibt's. Aber immer wieder habe ich gehört, auch im Internet gelesen, gehe zurück auf Los. Nein, der Anfang, das Neustarten, ist überhaupt kein Rückschritt, wo du sagst, jetzt werde ich wieder auf Null gestellt. Alles war umsonst. Jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen. Bei Monopoly ist es, rücke vor auf Los und zieh noch ordentlich Cash ein. Ne? Und das finde ich auch einen charmanten Gedanken. Wir feiern jedes Jahr immer wieder diesen Anfang, den Anfang des Kirchenjahres, den Anfang einer einzigartigen, durchaus dramatischen, teilweise tragischen, aber auch liebevollen Geschichte Gottes mit uns und der Menschen mit Gott. Wir feiern menschliche Anfänge an Weihnachten und machen das immer wieder. Ich finde das auch eine schöne Metapher zu sagen, ja, das gehört zu unserem Leben dazu, egal aus welchen Gründen, immer wieder neu zu beginnen, sich neu, so würde Hannah Arendt sagen, ins Spiel des Lebens, ins Spiel der Welt zu werfen.
Ja, und wenn wir jetzt ganz, wir haben ja sehr persönlich angefangen, wenn wir jetzt wieder ganz auf das Ereignis vom Weihnachtsfeiern kommen, ist ja auch das. Es ist nicht ein Neuanfang in dem Sinn, dass alles auf Null gestellt ist, sondern es sind ganz viele Erinnerungen da, vielleicht schwierige, schmerzhafte, schöne, was auch immer. Also wir kommen ja immer an die Weihnacht als wir selber, aber immer ein Jahr älter. Also ja, verändert
ja
auch. Oder? Und es ist, also ich erlebe das so, es ist auch immer so ein bisschen der gleiche Anfang, die Ängstlichkeit, ja, eben, ich bringe das nicht weg, die kindliche grosse Erwartung, dass jetzt doch soll schön werden. Und schön meine ich nicht. Meine eben gerade nicht irgendwie harmonisch und kitschig. Kitschig ist auch schön. Sondern einfach schön im Sinn von, es hat das Raum, das jetzt muss Raum haben. Ob das ja, staunende Kinderaugen sind oder ja, Augen, die brüllen müssen, weil jemand nicht mehr da ist. Oder? Beides. Es soll einfach das Raum haben, wo jetzt Raum haben soll. Und da ist immer eine gewisse Ängstlichkeit da. Oder, und zugleich der Gewunder, wie es jetzt wird. Und das ist im ein Anfang, aber es ist nicht einfach, eben, es ist nicht etwas, wo irgendwie tilgt, was vorher war. Im Gegenteil. Es ist ein Wiederholen. Also es ist ja auch das, also eben, es ist immer die gleiche Geschichte. Und das ist zum Beispiel etwas, was mir ganz wichtig ist, dass so gewisse Elemente, die Weihnachtsgeschichte, das Unser Vater, dass das immer da ist. Und mich auch sie etwas hineingibt, wo ich weiss, das haben schon, die Texte haben schon Generationen vor mir gelesen und gehört und betet und machen es hoffentlich auch noch ein paar Generationen nach mir. Und das ist eben dann das, ja, vielleicht ist es sogar ein Spiegelbild von dem Anfang, aber wo eben auch drin ist, dass es nicht ein, dass man nicht alles neu erfinden müssen, sondern dass etwas da ist, wo glaub wirklich trägt und die Geschichte, die schlichte Geschichte einfach, eben, wir haben ja darüber geredet, so dicht ist und so vieles sagt, ja, dass die wirklich trägt und ich mir nicht, ja, ich finde es sehr hilfreich, manchmal nicht die eigenen Worte müssen finden, sondern irgendwie kann einstimmen in etwas, was schon da ist. Mhm. Und das ist wie, ja, das widerspricht jetzt am Anfang nicht, aber ich glaube überhaupt nicht. Aber ich glaube, das ist auch etwas, wo ich sehr tröstlich und finde an Weihnachten. Dass da etwas da ist, wo ich mich reingeben kann.
Das gefällt mir jetzt arg, weil wenn ich spontan mit dir mitdenke, würde ich sagen, das, was so abstrakt klingt, ja, anfangen, mit sich selbst wieder was anfangen wissen, hat für mich einfach bedeutet, festzustellen, huch, das war jetzt ein ganzer Tag, wo es mir wieder etwas besser, etwas leichter ums Herz war. Hat er jetzt ganz leise was Neues angefangen? Oder ich erinnere mich, letztes Jahr, als ich zum ersten Mal alleine bewusst über den Adventsmarkt gegangen bin und dieses Zusammenspiel von, ja, das haben wir immer zusammen gemacht, aber jetzt fängt irgendwie etwas an, es ist nicht komplett neu und doch ist es ein Neuanfang. Und dann zu erleben, die frisch gebrannten Mandeln riechen immer noch so. Das Kinderlachen hört sich immer noch so an. Aus dem Bratwurststand riecht's immer noch so. Und der Glühwein, aber es war wie ein Neuanfang. Es war etwas Neues und es hat mich sehr getröstet, dass es sozusagen noch funktioniert. Aber ich musste es wagen. Ich musste mir diesen Anfangsimpuls musste ich aufnehmen. Der kam ganz spontan. Ich kam von Zürich von der Arbeit, hatte noch Zeit und dachte, irgendwie bin ich so dieser Stimme gefolgt. Komm, jetzt wag's. Jetzt fang wieder damit an. Ne? Und jetzt finde ich so ein schönes Zusammenspiel. Und jetzt kann man ja sagen, ja, wie banal ist das? Nein, das ist überhaupt nicht banal. Da bahnt sich eben dieser Weg in ein neues Leben. Ne?
Ja, und ich glaube auch, das ist ja das, was für mich schon auch Weihnachten ist, dass wir eben wirklich so sein können, wie es uns zumut ist. Weil es gibt Tage, es gibt ja, Zeiten, wo man vielleicht auch wirklich nichts weiss, mit sich anzufangen. Und dann wäre ja vielleicht Weihnachten zu spüren, dass Menschen um einen herum sind, die eben doch etwas mit einem anfangen können. Und etwas mit einem anfangen. Ja, oder ob das Menschen sind, oder vielleicht ein Buch, Musik. Einfach etwas, wo von außen kommt. Also, dass man eben nicht allein ist und alles ja, sich einfach mit sich selber etwas muss anfangen. Ich glaube, das ist schon auch die Hoffnung von Weihnachten.
Also klasse,
das,
Felix.
Dann wär, das zugewandt sein.
Dann wäre sozusagen das Gefühl, sich nicht weihnachtlich zu fühlen, das heiligste Weihnachtsgefühl, was es gibt.
Das oder? Ist vielleicht, ja.
Ja,
vielleicht.
Cool. Ey.
Danke vielmals für das Gespräch.
Ich danke dir.
Und allen von Herzen frohe Weihnachten. Ciao miteinander.